Zumindest ist erstmal etwas sehr erfreulich, nämlich einfach die Tatsache, dass es ein erhöhtes Bewusstsein gibt auf Wandlungsprozesse hin. Also dass man Form des Übergangs und die Frage, wie sich etwas wandelt, sehr bewusst und auch professionell und methodengestützt in den Blick nimmt. Da kann man, finde ich, wirklich sagen, dass in den letzten Jahren, vielleicht ein, zwei Jahrzehnten, einiges passiert ist. Diese Frage nach der Art eines Übergangs, die ist uns in ihrer Wichtigkeit immer deutlicher geworden. Also man kann ein historisches Beispiel anführen und sagen, naja, wir haben das eigentlich in der Botanik bei Pflanzen schon irgendwie gut gelernt. Ja, jetzt ist wieder Frühling und man sieht jetzt irgendwie, wie so eine Pflanze irgendwie treibt, so eine Blume, und macht Stängel Blatt um Blatt und plötzlich verdichtet sich da etwas und wird eine Knospe. Und dann geht diese Knospe auf in eine Blüte. Ja, das wirkt wie eine ganz natürliche Entwicklung, aber da ist ja ein unglaublicher Umschwung an Übergangskräften drin. Warum auf einmal entsteht hier nicht mehr einfach Blatt um Blatt, sondern zieht sich was in eine Knospe zusammen? Das ist ein organischer Übergang, der unglaublich verwandelnd ist und eine Metamorphose wirklich darstellt, die ja große Folgen irgendwie hat. Und jetzt haben wir im Klimabereich ja ganz ähnliche Dinge. Wir wissen inzwischen alle so als mit unserem populären Halbwissen, dass es bestimmte Punkte von Erwärmung gibt. Wenn die überschritten sind, dann passiert was, was nicht mehr so richtig einholbar ist, diese Tipping Points. Also das ist ja eine ähnliche Geschichte. Und auf diese Umschlagpunkte aufmerksam zu werden, und das nicht nur eben in der Natur, sondern auch in der Gesellschaft, das ist, glaube ich, erstmal eine große Errungenschaft, die wir haben und die auch einfach sehr, sehr gut ist. Und dann ist dabei eben auch zudem klar in dem Changemaking-Bereich, dass wir es nicht einfach mit Prozessen zu tun haben, die wir toolartig abrufen können im gewöhnlichen Sinne, sondern eben ähnlich wie bei einer Pflanzenverwandlung, Metamorphose, ist es etwas, wo wir auf Umschlagpunkte, die was völlig anderes machen, mit einer eigenen Dynamik setzen müssen. Das heißt, wir kommen da auf Fragen eben zum Beispiel von Kreativität und dergleichen. Ohne das gehen solche Verwandlungsprozesse gar nicht. Und da bestätigt sich wieder mal ein altes Diktum, was da sagt, ein Denken, das die Probleme verursacht, ist nicht das Denken, was diese Probleme dann eben auch löst, sondern da brauchen wir eben genau eine Verwandlung des Denkens. Wir brauchen nicht kein Denken, das ist auch ziemlich dusselig. Aber da muss auch in der Art, wie wir etwas machen, eine Änderung stattfinden. Und auf dem Bereich hat das Changemaking als jetzt Forschungsbereich oder Gesellschaftsbereich mit Recht seine Aufmerksamkeit gut gelenkt. Es gibt in der Philosophie eine Unterscheidung zwischen theoretischem und existenziellem Denken. Vielleicht hilft uns die an der Stelle weiter. Eigentlich ein theoretisches Denken ist sehr gut geeignet, zunächst mal Dinge zu beschreiben, Gesetzmäßigkeiten festzustellen, abstrakt zu bleiben. Es hält mich draußen, ich bin nicht beteiligt, die Sache wird objektiv und sicher feststellbar. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber für einen Wandlungsprozess, der eben immer auch ein Selbstwandlungsprozess ist, ist es dann doch notwendig, dass ich eben nicht draußen bleibe. Also wenn wir uns nochmal klar machen, aus dem letzten Podcast, wenn ich in Begegnung gehe, dann muss ich mich involvieren, dann muss ich mich engagieren. Sonst wird da auch keine Begegnung draus. Das heißt, ich kann nicht in der theoretischen Distanz bleiben. Ich muss hineingehen. Also brauchen wir ein Denken, das sagt man dann existenzielles Denken, ein Denken, was in der Lage ist, auch wenn es engagiert, involviert, emotional betroffen ist, was trotzdem in der Lage ist, dann noch, ich sage mal erstmal vorsichtig, gut und sicher zu arbeiten. Also da, wo ich hineingehe, bis dahin, wo ich ganz selbstvergessen in einer Situation bin, da muss das wirken. Und wir haben, glaube ich, zwei Bereiche, wo wir das sehr, sehr gut einfach auch kennen. Und erstmal, um nur einen zu nennen, naja, ich kann auch gleich zwei nennen. Einer wäre da, wo ich wirklich eine Einsicht habe, wo ich so ein Aha-Erlebnis habe oder so etwas. Wenn ich das psychologisch wirklich angucke, bin ich da auch für einen Moment von mir weg. Und dann komme ich wieder zu mir und registriere eigentlich gerade erst, was ich jetzt eingesehen habe. Das wäre der eine Bereich. Also eigentlich jede vernünftige, gute, getragene Erkenntnis hat einen solchen Aha-Moment in sich. Und die braucht eigentlich eine andere Erkenntnisform als ein bloß reflexives, distanziertes Denken. Und die zweite Seite, die dazugehört, ist natürlich der kreative Prozess. Also einen guten, kreativen, künstlerischen Prozess zu führen, zu gestalten. Das verlangt auch etwas anderes als Distanziertheit. Wenn ich distanziert zu meinem Cello bin, dann wird daraus niemals Musik. Das ist gar nicht zu retten. Ja, wenn ich aber gar nicht wach bin und gar nicht klar in meinem Kopf, dann wird daraus auch nicht Musik. Also es braucht eine ganz andere Klarheit und Denktätigkeit, die im Prozess ist, die selbstvergessen ist, die sich als Prozess bewusst ist und nicht als statisches Gegenüber. Und dann kann in dieser Dynamik etwas werden. Und diese dynamischen Denkformen der Kreativität zu untersuchen, da liegt sicherlich ein großes, gutes Möglichkeitsfeld von Changemaking. Ja, genau. Ich muss ja dann eben anders sein. Also wir hatten jetzt schon diese zwei Beispiele. Ich kann einfach distanziert bei mir bleiben und dann passiert da draußen irgendwas, aber es betrifft mich nicht so recht und ich bin auch nicht involviert. Oder ich gehe aktiv in eine Begegnung hinein und dann gestalte ich die auch mit, indem ich mich selber aber auch mitgestalte. Das heißt, es gibt wie zwei Haltungen. Auf der einen Seite das, was wir philosophisch klassisch irgendwie eine Subjekt-Objekt-Trennung nennen. Ich bin bei mir kühl, rational, distanziert und da draußen ist die Welt. Das ist eine gute Haltung, mit der kriegen wir sehr, sehr viel hin. Und unser ganzer technischer Bereich und diese wunderbaren Errungenschaften, die wir haben, schon allein das Aufnahmegerät, was wir hier benutzen, das arbeitet aufgrund einer solchen Haltung. Also die ermöglicht sehr, sehr viel. So. Aber sie ermöglicht nicht alles und sie ist eben für bestimmte Bereiche dann nicht so gut. Genauso wie ein kreativer Umgang mit Dingen auch für manche Angelegenheiten nicht gut ist. Also kreative Buchführung zum Beispiel führt relativ rasch ins Gefängnis. Aber es gibt eben Bereiche, wo Kreativität und Prozessartigkeit etwas ist, wo wir dann wirklich erst an die eigentlichen Prozesse, Begegnungen, Möglichkeiten und damit auch an die Wandlungsoptionen herankommen. Das heißt, es braucht eine andere Haltung an bestimmten Stellen. Und diese andere Haltung ist dadurch gekennzeichnet, dass ich von mir loskomme, dass ich mich in eine Situation hinein vergesse, dass ich ganz bei der Sache bin, wie die deutsche Sprache so sagt, und dass ich dann ein Bewusstsein gleichwohl des Prozesses habe, in dem ich bin. Aber jetzt nicht in der Distanzierung. Jeder Künstler kennt das, wenn er in einem künstlerischen Prozess ist und dann distanziert auf sich schaut, dann ist der künstlerische Prozess gestört. Das kann nicht gehen. So, und aus dieser zweiten Haltung eines sich dynamisch in die Sache bewusst gestaltend Begebenden, da entstehen die kreativen, neuen, auch wirklich verwandelnden gesellschaftlichen Formen heraus.
Wenn man solche Prozesse nur mit der Welt zusammengeht oder mit anderen Menschen, was heißt es dann genau, Welt zu gestalten?
Ja, da erleben wir jetzt, glaube ich, dann wirklich eine Differenz zwischen diesen beiden Haltungen. Also ein naturwissenschaftlicher Mensch oder ein Techniker, der tut gut daran, Welt zu gestalten, indem er sich nicht so einmischt. Gleichwohl, als Techniker muss auch er sich in gewisser Weise einmischen. Also der Nagel kommt auch nicht in die Wand, ohne dass ich mich einmische. Wenn ich nur den Hammer angucke, dann passiert nichts. Aber die Art, wie ich mich einmische, ist jetzt eine distanziertere. Ja, es kommt jetzt nicht so ganz auf meine Individualität an, sondern es kommt mehr auf die Gesetzmäßigkeit von Hammer und Nagel an. Und dann ist es irgendwie gut. Wenn ich aber wirklich in Gesellschaftsgestaltung gehe, das heißt, wenn ich mit Menschen zu tun habe und wenn wir miteinander etwas bewegen oder ändern wollen, dann ist das eben kein technischer Eingriff. Sondern jetzt kommt die Frage, wie locke ich den anderen? Das hatten wir im letzten Podcast auch schon einmal. Wie locke ich den jetzt aus seinem Schneckenhaus? Oder weniger suggestiv, wie gebe ich ihm die Möglichkeit, sich da überhaupt rauszubewegen? Also die Frage bei Gestaltung ist gar nicht, wie kommt der Nagel in die Wand, sondern wie kommt der andere in die Erscheinung, dass er sichtbar wird. Und das sind zwei vollkommen unterschiedliche Gesten. Und für diese zweite hatten wir schon beschrieben, dass sie nur funktioniert in Anführungsstrichen, wenn ich mich selber wandle an der Stelle und wenn ich mich selber engagiere. Das heißt, Weltgestaltung braucht immer Selbstgestaltung. Und zunächst ist meine Aufgabe auch nur Selbstgestaltung. Das ist das alte Ideal von Wilhelm von Humboldt in der Bildung. Selbstgestaltung ist das, was ich darf. Den anderen gestalten, das darf ich gar nicht. Das macht der bitte für sich. Aber wenn ich mich selbst gestalte und dadurch dem anderen eine Möglichkeit gebe zu seiner Selbstgestaltung, dann wird daraus etwas, was wir Gesellschaftsgestaltung nennen können. Und diese Frage, die berührt jetzt möglicherweise nicht nur den Menschen. Und jetzt kommen wir in relativ dann sofort schwierige Verhältnisse hinein. Wenn ich das jetzt auf die Natur übertrage, dann kann ich natürlich sagen, ich muss auch der Natur ihren eigenen Raum lassen. Aber das heißt jetzt ja gleichwohl nicht, dass der Winzer bei uns an der Mosel in den Weinberg geht und jetzt seine Reben irgendwie wachsen lässt. Ja, sondern auch der Winzer kann eine Rebe veredeln, er kann sie schneiden, er kann sie kultivieren. Und es ist nur die Frage, wie er das jetzt macht. Ist es eigentlich auch eine Art Angebot an die Pflanze? Entfalte dich zu dem, was du als Rebstock gerne sein möchtest? Oder gehe ich da so rein, dass ich das wie instrumentalisiere und sage, also ich will von dir den höchsten Ertrag, der nur möglich ist. Möglichst viele Trauben in möglichst hoher Qualität. Und der Zweck des Rebstocks ist, mir möglichst viele gute Trauben zu liefern. Ja, dann setze ich da was drauf. Und jetzt merkt man, wie die Grenze da irgendwie ganz fein wird, das zu beobachten. Wo vergewaltige ich im Grunde genommen die Natur und auch dieses lebendige Wesen und instrumentalisiere es in einem wirklich technischen Sinne. Also dann wird dieser Rebstock ein Ertraggeber für eine möglichst große Traubenmenge, möglichst guter Natur. Ja, aber das ist nicht der alleinige Sinn eines Rebstocks. Ja, der sorgt auch dafür, dass im Moseltal CO2 absorbiert wird, dass Photosynthese geschieht. Der sorgt auch dafür, dass mit dem Boden was passiert und all diese Dinge. Ich muss also diese Pflanze ganz anders eigentlich noch wahrnehmen. Und das muss ich auch berücksichtigen. Und an der Stelle eben kommt jetzt genau dasselbe. Gehe ich mit einer bloß technischen Haltung heran? Oder gehe ich auch mit einer begegnenden Haltung in Natur? Und dieselbe Frage könnte ich mir jetzt natürlich noch weiter stellen. Also es wäre jetzt auch noch eine Diskussion wert, wie wir zum Beispiel mit dem Religiösen umgehen. Haben wir einen technischen Gottesbegriff? Also wenn es mir schlecht geht, dann soll der liebe Gott mir sofort helfen oder so. Und dann beten wir mal und dann macht er schon, dass Corona vorbeigeht oder dergleichen. Da gibt es ja auch sehr seltsame Möglichkeiten, so etwas zu denken, aber eben auch ganz andere freilassende Formen. Also kurz, wenn wir einen Strich drunter machen, dann ist es ein Prozess, der bezogen auf Menschen, auf Natur, auf Geistiges im Changemaking eigentlich immer verlangt, dass ich in eine Selbstgestaltung gehe mit einer ganz mit dem Versuch, ganz sensibel die Wahrnehmung zu üben für den anderen, damit wir miteinander gestalten können.
Ist es nicht arg idealistisch, nur auf Selbstbildung zu setzen? Wären wir nicht viel schneller am Ziel, wenn wir gesellschaftliche Veränderungen per Gesetzverordnung durchsetzen?
Ja, idealistisch ist das. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und man kann nur den ewigen Seufzer der Idealisten hinterher schicken. Wahrscheinlich kann man das ja auch noch als weltfern bezeichnen und dergleichen. Das nützt, glaube ich, gar nichts. Da kann man sich auch nicht rausreden. Also das ist erstmal so. Aber eben umgekehrt, wenn man nochmal auf dieses Beispiel schaut mit dem Rebstock, ich kann natürlich auch von außen irgendwie Menschen wie Rebstöcke behandeln. Ich kann die einfach beschneiden und sagen, ihr müsst jetzt diesen Ertrag bringen und gesetzmäßig seid ihr jetzt da und dazu verpflichtet. Das kann man ja alles machen. Und es wird ja sogar einen Effekt haben. Also nicht mal das steht außer Frage. Am Ende des Tages wird da was funktionieren. Aber wenn wir jetzt wieder ehrlich auf den ganzen Prozess gucken, wenn Sie gezwungen werden, etwas zu tun, was Sie eigentlich nicht tun wollen, und Sie müssen das tun, was werden Sie innerlich machen? Also ich zumindest mache dann innerlich zu, wie man so sagt. Und dann sage ich, okay, das ist jetzt von mir verlangt und dann muss ich das wohl machen. Aber dann mache ich innen drin jetzt mal eine ganz harte Mauer. Und von dem, was ich nach draußen tue, sehe ich zu, dass nichts, aber auch gar nichts nach innen kommt. Denn das will ich auch gar nicht. Das heißt, in dem Maße, wie ich von außen gezwungen werde, etwas zu tun, werde ich von innen jede Änderung verweigern. Und daraus entsteht eine Situation, dass man ehrlicherweise sagen muss, so berechtigt das vielleicht vom Ergebnis her gedacht in manchen Fällen ist, dass man was draußen ändern muss und Menschen zwingen muss, Sachen so oder so zu machen. Man muss jedenfalls immer mitdenken an der Stelle, dass man damit keinen Gesellschaftswandel betreibt. Denn die Träger der Gesellschaft, diese Menschen, diese Subjekte, diese Individuen, die wandeln sich überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, die verhärten sich nur. Das heißt, immer da, wo ich gezwungen bin, einen Wandel von außen zu erzwingen, muss ich wissen, dass es einen Gegenschlag hat auf die andere Seite und in Wirklichkeit erstmal das Gegenteil von Gesellschaftswandel ist. Und in dieser Spannung bewege ich mich, ja. Natürlich wäre es absolut überidealistisch, einfach zu sagen, jetzt warten wir mal anarchistisch darauf, dass alle Leute sich irgendwie selbst ändern und dann wird die Sache mit dem Klima irgendwie schon gut. So, also das kann es ja wahrscheinlich auch nicht sein, weil das tatsächlich zu idealistisch ist. Und auf der anderen Seite steht das, was ich jetzt gerade geschildert habe als Gefahr. Das heißt, wir müssen uns da sehr sorgfältig durchbewegen. Und wenn wir auf der einen Seite etwas machen und verordnen, dann müssen wir eigentlich auf der anderen Seite umso stärker darauf hinweisen, bitte, 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 wir brauchen Räume, Möglichkeitsformen, in denen auch eben andere Formen von Selbstverwandlung stattfinden können. Und das wäre wie die wechselseitige Aufgabe, dass man diese beiden Seiten wie immer einfach im Auge hat für so ein Change-Making. Daraus folgt jetzt etwas, wenn man auf Bildungsfragen guckt. Also im Bildungsbereich müssen wir vorläufig gar nichts erzwingen. Sondern im Bildungsbereich sollten wir jetzt ganz wesentlich darauf setzen, dass wir Menschen die Chance geben, sich so zu entwickeln, dass sie sehr souveräne Selbstentwickler werden, professionelle Changemaker mit sich selber, die dieses Changemaking gut erüben als Möglichkeitsform und Angebot an den anderen. In dem Sinne ist Changemaking etwas, was aus meiner Sicht in einem so verstanden, in einem hohen Maße eigentlich in Hochschulen zum Beispiel als Bildungsform hineingehört. Und wenn man diese Art der Transformation im Bildungssystem ermöglicht mit einem Fähigkeitsprofil Selbstbildung und einem Schwerpunkt, dann würde das auch zu einer Selbstverwandlung der Hochschulen und Universitäten beitragen, die diese Einrichtungen sicherlich deutlich zukunftsfähiger machen. Also kurz, nicht einfach das Plädoyer für Wandlung und nachhaltigen Wandel oder so etwas ist es, was wir brauchen, sondern ganz klar die Frage, wie geschieht das? Mit diesem Wechselspiel zwischen diesen Extremen, aber gerade eben im Bildungsbereich, mit dem echten Fokus darauf, Selbstgestaltung zu üben als Angebot an eine Du-Möglichkeit der Gestaltung. Und wenn man auf diese Form setzt, dann glaube ich, dann wird sich die wirklich wunderbare Heilkraft, die das hat, die wird sich dann auch wirklich zeigen. Klingt jetzt auch wieder idealistisch, aber da wird es auch sehr realistisch.
Wir haben noch nicht über die Erfahrung von Sinn und Sinnhaftigkeit gesprochen, die vor allem so viel wichtig ist. Schließlich kann man die Dinge auch überzeugen.
Und das muss man auch. Also da, wo ich mich selbst gestalte, tue ich das nur, wenn ich überzeugt bin. Den Fall hatten wir ja gerade schon. Wenn ich nicht überzeugt bin, dann ist hier Feierabend. Also mindestens ich werde mich nicht irgendwie wandeln, weil irgendjemand das von draußen gerne möchte. Sondern jetzt will ich das verstehen, warum. Und nur wenn es da ein ganz überzeugendes Gegenüber gibt, dem ich sehr vertraue, weil ich sehr viele gute Erfahrungen mit ihm gemacht habe oder ihr, sage ich, okay, also auch wenn mir das nicht klar ist, mache ich mal zwei Schritte und guck mal, was passiert. Aber zunächst mal bin ich an der Stelle doch sehr, sehr skeptisch. Ja, und selbst in diesem Fall des Vertrauens, da gebe ich gleichsam einen Sinnvorschuss an einen anderen. Aber ohne, dass ich eine Sinnhaftigkeit erfahre, in einer bestimmten Weise gehe ich nicht in diesen Wandel. Und deswegen ist Sinn und Sinnerfahrung wirklich einer der Schlüsselbegriffe oder noch besser Schlüsselerlebnisse, die es braucht für Change Making. Also nur so gleichsam kann so ein Prozess ja gewinnen. Und jetzt ist eine der Fragen, die wir dann im nächsten Podcast dazu nachgehen wollen, wie komme ich denn eigentlich zu dieser Sinnerfahrung? Ich habe jetzt schon mit dem Versprecher Sinneserfahrung eigentlich wie unbewusst vorweggenommen, dass es ja vielleicht eine andere Art gibt, Sinn zu erfahren, als wir das gewöhnlich denken. Nichts scheint uns selbstverständlicher zu sein, als dass wir uns unseren Sinn schaffen, ja. Und wenn das für uns irgendwie gut ist, dann ist das Leben irgendwie gut. Aber vielleicht gibt es ja doch eben die andere Chance, dass ich zwar selber etwas einsehen muss, aber das wie von draußen entgegennehmen kann als beglückende Erfahrung eines Sinns, der von einem Du herkommt. Da wollen wir dann im nächsten Podcast noch einmal drauf schauen.